Mein Thema heute Abend ist eine Fortsetzung von meinem letzten Dienst. Und zwar hatten wir da Jesu Überlegenheit, den ersten Teil. Und heute möchte ich da Fortsetzung machen. Das ist so ein großes Thema, fast unausschöpflich, weil es in der ganzen Heiligen Schrift von Anfang bis zum Ende um eine einzige Person geht. Und das ist Jesus. Wir lesen in Matthäus 17 ab Vers 1. Ich lege jetzt nicht diesen Text aus, ich lese ihn nur zu Anfang. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne, und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia. Die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Da ergriff Petrus das Wort: Herr, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Freude, und auf ihn sollt ihr hören. Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat zu ihnen, berührte sie und sagte: Steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und als sie aufblickten, sahen sie niemand als Jesus allein. Ich vergesse nie, ich war so im Anfang meines Predigtdienstes. Ich habe im August 76 meinen Predigtdienst begonnen in Solingen. Und da weiß ich noch, als ich über diesen Text ziemlich am Anfang gesprochen habe. Und damals hat mich eigentlich der Schluss des Textes, den ich heute gelesen habe, begeistert, wenn es dieser Satz heißt: Und sie sahen niemanden als Jesus allein. Plötzlich war der Mose weg, der Elia war weg, der Glanz, die Herrlichkeit war wieder weg, aber einer war geblieben: Jesus. Und ich möchte das dir und mir heute Abend ganz klar ans Herz legen, wen wir brauchen in unserem Leben, in unserem Sterben einmal. Und wir haben eben gehört, der Tod kann manchmal ganz schnell über uns kommen. Ich vergesse nicht, als die Frau von Manfred Tenden gestorben war, die Hildegard, da sind wir beide noch von Solingen in seinem Wagen zur Beerdigung gefahren. Und wir hatten eine gute Gemeinschaft miteinander, haben uns lange Jahre nicht mehr unterhalten, wir beide. Und da war das so schön, dass wir uns da noch mal begegnet sind. Und keiner von uns beiden hat daran gedacht, dass er so schnell einmal diese Erde verlassen wird. Und ich dachte eben noch, als ich da saß, er war bestimmt bereit von dieser Welt wegzugehen. Dass Gott ihn so in der Nacht, im Schlaf einfach in den Himmel nehmen konnte. Und das war für Manfred auch wichtig, das weiß ich noch in unserem Gespräch, wie wichtig ihm auch Jesus war. Und das ist heute Abend die Frage an uns, ist Jesus für uns so unendlich wichtig? Jesus hatte eine Existenz bei dem Vater, bevor er in das Fleisch gegangen ist und Mensch geworden ist. Ganz wichtig, das ist die Überlegenheit Jesu gegenüber allen, die einmal diese Erde betreten haben und wieder weggehen. Keiner von denen hatte eine Existenz vor der Zeit. Nur Jesus. Nur er konnte sagen, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, die ich bei dir hatte. Wenn wir so darüber nachdenken, wie wird das einmal sein da oben, wo wir hingehen? All unsere Vorstellungen, müssen wir sagen, entsprechen nicht dem, wie es sein wird. Wir werden überrascht sein. Aber ich bin jedes Mal darüber begeistert, weil ich weiß, Jesus spricht von einer Herrlichkeit. Ein wunderbarer Zustand, den er mit dem Vater vor Grundlegung dieser Welt gehabt hat. Und jetzt möchte er, dass wir Menschen erst einmal in eine Liebesbeziehung zu Jesus kommen, mit ihm verbunden durch dieses Leben gehen und immer wieder wissen, das hier unten ist nicht die entscheidende Heimat. Wenn man so in jungen Jahren ist, da denkt man da noch nicht drüber nach. Ich gehe jetzt ins Dezember, so Gott will, werde ich 74. Da ist das schon eine ganz andere Perspektive. Da weiß man, irgendwann ist hier unten Schluss, Feierabend. Und dann muss man doch wissen, geht es weiter? Oder, wie so viele sagen, wenn ich tot bin, bin ich tot. Schluss, Ende, Feierabend. Das stimmt nicht. Eine bedeutende Aussage macht die Bibel mit dem Satz, es ist dem Menschen gesetzt, einmal, bitte beachten, einmal, nicht mehrere Mal, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Oh! Wenn das die Menschen doch begreifen würden. Als wir eben dieses Lied sangen von der Heiligkeit Gottes, da ging mir das nochmal für mich nach. Eigentlich passen wir gar nicht zu diesem heiligen Gott. Wir unheiligen Menschenkinder mit unserer Sünde, mit allem, was wir auf dem Kerbholz haben, von Kindheit an. Der eine mehr, der andere weniger. Wir passen nicht zu ihm. Und doch will er uns in seiner Gemeinschaft haben. Gott sehnt sich danach, dass du mit ihm eine Liebesbeziehung hast. Nicht nur so ein gesetzliches Verhalten, sondern wie so ein jung verliebtes Ehepaar. Ich bin immer froh, dass ich mich noch dankbar entsinnen, als ich meine Frau zum ersten Mal gesehen habe. Und das war sehr schön. Wir hatten CVJM-Stunde Und damals waren wir Jungs noch im CVJM alleine, heute ist das gemischt. Damals waren wir noch alleine. Und dann kam unser Prediger zu uns und sagte, wir haben zwei Mädchen aus Gelsenkirchen zu Besuch. Die möchten eine Schneeballschlacht machen. Ja, das haben wir uns natürlich nicht zweimal sagen lassen wollen. Und dann haben wir gesagt, mal schauen, was da ist. Und dann habe ich sie gesehen, meinen Schatz, zum ersten Mal. Und ich weiß noch, wie beglückt und selig ich an diesem Abend nach der Schneeballschlacht nach Hause gegangen bin. Ich hatte sie gefunden, sie mich doch nicht direkt. Nein, nein, also das muss ich um der Wahrheit willen sagen. Also der Funke war bei ihr noch nicht übergesprungen, aber für mich war klar, die und keine andere. Und ich habe sie auch heute noch lieb. Ich freue mich auch gleich, wenn ich nach Hause fahre und die Türe aufmache und sie sehe und ihr einen Kuss gebe und ihr zeige, Schatz, jetzt freue ich mich, dass ich wieder bei dir bin. 53 Jahre waren wir jetzt im August miteinander verheiratet. Eine schöne Zeit, 53 Jahre. Aber entscheidend ist, dass zwischen zwei Menschen eine Liebesbeziehung ist. Ist das schrecklich, wenn man denken müsste morgens, jetzt muss ich den ganzen Tag mit der verbringen. Oder sie denkt, jetzt muss ich den ganzen Tag mit dem Kerl verbringen, das wäre ja schrecklich. Bei Gott ist das auch so. Gott freut sich, wenn er mit dir oder mir eine innige Liebes- und Lebensgemeinschaft hat. Da geht es um ein Miteinander. Er liebt dich. Und, wie hat es uns in der Einleitung die Dagmar schon gelesen, wer Gott liebt, liebt auch den Bruder. Aber wir dürfen zunächst einmal Gott wieder lieben. Er hat den Anfang gemacht. Er hat dich und mich zuerst geliebt. Und das hat er durch Jesus getan. Und deshalb ist Jesus der Überlegene in allen Bereichen des Lebens. Durch ihn hat er sogar die Welt ins Dasein gerufen. Alles ist durch ihn entstanden und der Kolosserbrief sagt sogar, und alles ist auf ihn hin geschaffen worden. Das heißt, du und ich, wir finden unsere Erfüllung in dem Augenblick, wo wir zu Jesus kommen. Ich habe mit 16 Jahren seinen Ruf gehört. Da wusste ich an einem Abend, er meint mich. Und dann habe ich auf diesen Ruf geantwortet und habe mein Leben Jesus übergeben. Werde ich nie vergessen. In einem VW-Käfer bin ich wiedergeboren worden. In einem Käfer. Da hat der Jugendleiter mit mir gesessen und ich sagte, heute möchte ich klare Sache mit Jesus machen. Und als ich aus dem Käfer ausstieg, war ich nicht mehr derselbe. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Nicht die Nase, nicht die Augen. Alles andere ist geblieben. Aber hier drin, in meinem Herzen, ist etwas ganz Wunderbares und Neues entstanden. Ich gehörte ab dem Augenblick ganz zu Jesus. Und er gehört ganz zu mir oder zu dir. Ist das nicht schön? Das kann keiner der Religionsstifter dieser Welt, kein Buddha, kein Mohammed und wie sie alle heißen, die Überlegenheit hat nur Jesus. Aus einem sündigen, verkorksten, kaputten, zerstörten Leben etwas ganz Neues zu machen. Ich musste gerade so noch mal denken, als ich das Buch gelesen habe von dem Bibelraucher. Der war im Knast und er hat immer so ein Blatt aus der Bibel rausgerissen, Tabak reingefüllt und hatte die Bibel geraucht. Und dann kommt er irgendwann an eine Stelle und da hat Gott ihn gepackt. Und da hat er das nicht verbrannt und zur Zigarette gemacht, sondern da hat er gemerkt, boah, was denn das? Da kam Gottes Wort mit Macht zu diesem Mann im Gefängnis. Und später hat er Menschen Jesus verkündigt. Was vermag Gott durch Jesus bei uns zu bewirken? Und das Schöne ist, als ich mich heute Morgen noch einmal so auf den Nachmittag vorbereitete, musste ich noch einmal an das Johannesevangelium denken. Und dort im Johannesevangelium haben wir mehrmals die Aussage über die Herrlichkeit. Und da steht zum Beispiel in Johannes Kapitel 1, Vers 14, da heißt es, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, der vom Vater kommt. Wir sahen seine Herrlichkeit. Was könnte einer sagen, der mit uns mal so ein paar Tage verbringt, von morgens bis abends? Könnte der auch sagen, ich habe bei ihm Herrlichkeit gesehen? Er würde so manches entdecken, was da nichts mit Herrlichkeit zu tun hat. Bei Jesus war das anders. Jesus war durch und durch Wahrheit. Wir haben gesungen von Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit. Und in Jesus wird uns die Gerechtigkeit Gottes geschenkt. Das heißt, wir werden gerecht gemacht auf Geschenkbasis. Gott spricht jeden gerecht, der an Jesus glaubt und sagt, danke Jesus, dort am Kreuz bist du für meine Sünden gestorben. Ich danke dir dafür. Und in dem Moment macht Gott diesen Menschen gerecht. Ist das nicht wunderbar? Einfach auf Geschenkbasis, macht ihn passend für die Gemeinschaft mit Gott. Und die Jünger sahen in dem Wirken Jesu nichts anderes als Herrlichkeit. Was muss das gewesen sein? Ich kann mir so richtig vorstellen, wie der Petrus begeistert sagte, Herr, jetzt gehen wir doch hier nicht mehr weg. Jetzt lass uns doch hier bleiben. Und er wollte drei Hütten bauen. Eine für Mose, eine für Elia und eine für Jesus. Ich kann den Petrus verstehen. Er hat gesagt, diesen Augenblick, das müssen wir festhalten. Wir wollen nicht mehr zurück in den Alltag. Aber meine Lieben, wir müssen alle wieder zurück in den Alltag. Der Gottesdienst in der Holtkirche ist gleich schon wieder vorbei. Und dann musst du zurück. Jeder von uns zurück in seinen Alltag. Mancher in Schwierigkeiten, in Nöte, in Probleme. Mancher in Freude und Glück, ganz unterschiedlich. Wir müssen zurück. Aber wenn wir Jesus bei uns haben, kann er unseren Alltag, und ich sage das mal einfach so schön, versüßen. Die schlimmste Not eines Lebens kann Jesus versüßen durch seine Nähe, durch seine Gegenwart. Und er freut sich, wenn wir ihm vertrauen. Ich musste dann an diese Begebenheit im Johannesevangelium kurz nach demselben Text im zweiten Kapitel von Johannes wird eine wunderbare Geschichte erzählt, die ich auch persönlich sehr liebe. Aber ich sage es einmal Ich habe früher sehr oft auch eine Blaukreuzstunde gehalten in Wuppertal-Barmen oder in Kronenberg, aber diesen Text hätte ich nie in einer Blaukreuzstunde gelesen. Einige, die wissen schon, um was es da geht. Nämlich um die Hochzeit zu Kana, wo Jesus eingeladen war. Zwei Tage später fand in Kana, eine Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und auch Jesus und seine Jünger waren mit dabei. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge besaßen jeder zwischen 80 und 120 Liter. Was für eine Menge Wasser. Die füllten sie bis oben zum Rand. Dann sagte Jesus zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser. Er kostete es, da war es zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder gibt seinen Gästen zuerst den besseren Wein und, es steht hier in der Bibel, wenn sie dann reichlich gestrunken haben, den wenigeren. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewirkte er zum ersten Mal seine Macht. Und jetzt kommt der Satz, warum ich das gelesen habe. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihm. Es ist ja, bei einem Fest gibt es nichts Schlimmeres, als wenn nicht genügend vorhanden ist. Also ich weiß von meiner Frau, die macht lieber zu viel als zu wenig, wenn sie Gäste hat. Soll keiner sagen, ja, kennst du das auch? Ne? Und ich denke dann manchmal auch, es hätte doch auch gereicht, ein bisschen weniger. Nein, sagt sie, also man darf nicht in die Petrouille kommen, dass nicht genug da ist. Und hier war auf einmal kein Wein mehr da. Also jetzt wisst ihr auch, warum ich das nie beim Blauen Kreuz auslegen könnte, diesen Text. Aber Jesus gönnt den allerbesten Wein. Er offenbart seine Herrlichkeit. Und ich sage euch, was glaubt ihr? Wie der Wein schmecken wird, den wir in der neuen Welt Gottes einmal genießen werden. Steht in der Bibel, wir werden an Tischen sitzen. Dort wird gefeiert. Gäste sind geladen. Und es wird den allerbesten Wein geben. Seht ihr, Jesus hätte ja sagen können, naja, die haben jetzt genug getrunken, jetzt ist Feierabend, schickt die Leute nach Hause. Aber wer die Bibel kennt und das jüdische Leben und die orientalischen Feste, da war ein Hochzeitsfest nicht nur ein Tag, das ging über mehrere Tage. Und da wurde immer getrunken und immer gegessen. Und Jesus ist, meine Lieben, in seiner Überlegenheit der Freudenmeister. Der gönnt dir was. Wisst ihr, was er heute Abend mir wieder gegönnt hat? Wir waren ein paar Tage in Rothenburg an der Wümme, dort lebt unser ältester Sohn, der hatte sich ein Haus gekauft und jetzt zogen die um und dann hat meine Frau und ich gesagt, okay, wir kommen ein paar Tage hoch und passen auf die Kleinen auf, zwei Mädchen. Und als wir zurückfuhren, ich habe immer Ausschau gehalten, noch so unterwegs nach einer billigen Tankstelle. Ja, da habe ich aber irgendwo nicht, es hat nicht geklappt und wir sind auf der Autobahn. Plötzlich sagte ich, weißt du was, Schatz, es passt alles nicht, ich muss ein bisschen tanken. Und dann Samstag, was glaubt ihr, was ich für Super bezahlen musste? 1,30, ich denke, das darf nicht wahr sein. Dann habe ich gesagt, ich tanke nicht so viel rein, morgen Abend bin ich in Langenfeld. Und meistens, wenn ich nach Langenfeld komme zum Dienst, beschenkt mich der Herr mit einem Superpreis. Was war eben 1,62? Oh, Halleluja! Danke, Herr. Wie oft habe ich hier günstig gedankt, habe euch gepredigt und Gott gibt mir günstigen Benzin. Wie freundlich ist dieser Gott? Und ich habe ihn in meinem Leben so oft erfahren. Ich bin durch viel Not gegangen, ja. Ich habe viel Schweres erlebt, auch meine Frau. Aber wir haben auch unwahrscheinlich viel Freude von Gott bekommen. Und darum kann ich sagen, für mich ist Jesus der Allerbeste. Er vermag alles. Und deshalb kann ich mich auch auf den Himmel freuen, weil ich weiß, das Schönste kommt noch erst. Haltet das fest, ihr lieben Älteren und Alten. Das Schönste kommt noch. Ich habe die Tage auch noch wieder an einem Sterbebett gesessen bei einem meiner Gemeindeglieder. Und dann bin ich jedes Mal so dankbar. Dann singe ich dort am Bett ganz schön leise, bete und zum Schluss segne ich den Sterbenden und dann gehe ich im Frieden wieder nach Hause und dann weiß ich, jetzt ist einer wieder auf dem Weg. Und als ich vor Wochen zum ersten Mal zu ihm kam und da merkte ich schon, also jetzt ist es langsam bald Zeit und da sagte er mir so schön, ich glaube, habe ich gedacht, das reicht, mehr will ich gar nicht wissen. Ich glaube, und das frage ich dich heute Abend, glaubst du an Jesus? Ist Jesus dein Ein und Alles? Und rechnest du mit ihm und mit den Möglichkeiten, die er hat, die du nicht hast? Er kann das Unmögliche möglich machen. Ihr könnt jetzt schmunzeln, aber ich sag's euch noch. Bevor wir jetzt nach Bremen hochfuhren, dachte ich auch, Mensch, kostet ja alles wieder ziemlich Geld, viel Benzin und dann sind wir mit den Kindern unterwegs. Und auf einmal erinnerte mich mein Herr, guck mal da in deinem kleinen Fach, in deinem Nachttischchen, da hatte ich doch noch so einen kleinen Ring von einem Onkel. Oh, dachte ich, der ist ja Gold. Und wer weiß, und das in Nachrichten gehört, dass der Goldpreis ist im Moment hoch. Und wir waren in Hilden, meine Frau und ich, war da so ein Goldschmied, Ankauf von Gold. Ich hatte den Ring mal eingesteckt und kam ich wieder raus und sagte, Schatz, weißt du, was ich für den kleinen Ring kriege? 300 Euro. Die Fahrt nach Bremen ist gesichert. Ist das nicht schön? So ist Gott. Ja, wer viel auf dem Sparbuch hat, der schmunzelt vielleicht nicht und denkt, ach ja, was ist das? Ich habe nicht so viel auf dem Sparbuch. Aber ich habe einen Gott, der mich bis heute auf wunderbare Weise versorgt hat und mir gibt, was ich brauche. Und durch dieses kleine Hinweis hat er mir wieder und uns beiden Freude gemacht. So ist Gott. Wer weiß, vielleicht finde ich die nächsten Tage noch was viel Größeres. Mein Gott macht das Unmögliche möglich. Jesus ist wunderbar. Du hast am Anfang mit deiner Querflöte und der liebe Bruder ein schönes Stück gespielt. Da ging es auch um Jesus. Wie hieß das nochmal? Mein Jesus, ich lieb dich. Ja, mein Jesus, ich lieb dich. Ein wunderbares Lied. Das wünsche ich euch allen. Habt ihn lieb. Habt ihn lieber als alles auf dieser Welt. Und geht fröhlich und getrost nach Hause. und wisst, Jesus ist wunderbar. Und den lieben alten Geschwistern sage ich, wenn du dich dann heute Abend ins Bettchen legst, da kannst du auch sagen, weißt du, Herr Jesus, wenn du mich heute Nacht nach Hause holst, dann wäre das der schönste Augenblick, den du mir schenken kannst. Gott segne euch und mich auch. Ich darf noch beten. Ja, wir sind dir unendlich dankbar, dass du so ein freundlicher, ein wunderbarer Herr bist. Ja, du hast eine Überlegenheit in allen Dingen. Und wir werden einmal staunen, wenn wir in deine Ewigkeit kommen und sehen, was du für uns bereitet hast. Du hast es den Jüngern gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich sie bereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Herr, ich danke dir auch für diesen Abend. Ich lobe und preise dich. Du bist wunderbar und ich gebe dir allein die Ehre. Amen. Amen.